Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr auch alle zu Hause mithört, mitseht. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Als ich die Anfrage bekam für diese Predigt, da habe ich schon spontan gesagt, nee, das kann ich nicht. Warum? Das möchte ich euch kurz erzählen. Als ich das Thema Freundschaft hörte, musste ich an die Nordsee denken. Wir hatten einen schönen Urlaub gehabt. Wir hatten alle Sachen zusammengepackt im Auto und im Wohnwagen. Ich bin dann noch mal schnell ins Meer gesprungen, wollte mich noch mal vom Meer verabschieden, weil ich das so liebe. Und komme dann wieder an den Strand, setze mich zu meiner Frau. Und da sagt sie zu mir, sie hat eine schlechte Nachricht. Mein bester Freund ist gerade gestorben. Ganz plötzlich und unerwartet. Einfach so. Und dann sollte ich jetzt über das Thema Freundschaft sprechen. Nach längeren Überlegungen habe ich mich darauf eingelassen und war gespannt, was Gott mir dazu sagen wollte. Mein Freund und ich, wir haben viel gemeinsam gemacht. Wir haben Autos auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und repariert. Hat auch funktioniert. Wir haben zusammen Musik gemacht, ohne viel Erfolg auf meiner Seite. Wir haben Schwarzpulver hergestellt und ziemlich kontrolliert hochgehen lassen. Wir haben viele Reisen gemacht, bei denen auch immer wieder ein paar kleinere dumme Unfälle passiert sind. Wir waren einmal mehr oder weniger unfreiwillig auf einer Polizeistation, aber sie haben uns auch wieder laufen lassen. Jetzt könnte ich stundenlang weitererzählen, aber sind das die wesentlichen Bestandteile einer Freundschaft? Zu seinem 60. Geburtstag hatte er einige Freunde aus verschiedenen Epochen seines Lebens eingeladen. Und für jeden hatte er ein Namenskärtchen auf dem Tisch, sodass jeder wusste, wo er sich hinsetzen konnte. Und er hat auch jedem einen besonderen Namen gegeben. Und bei mir hat mein Freund draufgeschrieben, mein bester Freund. Warum er das geschrieben hatte, sagte er dann auf der Feier. Das werde ich euch später noch erzählen. Wir wollen aber zunächst einmal uns diese Freundschaft zwischen Jonathan und David anschauen. Ich lese ein paar Verse aus 1. Samuel 18. Die Verse 1 bis 5. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder nach Hause zu seinem Vater zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus. Überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Wer war Jonathan? Er war der Sohn Sauls, des Königs von Israel. Damit hatte er eine ganz besondere Stellung. Er hätte sich ein schönes Leben machen können, sich von vorne und hinten bedienen lassen können. Er war ja der Königssohn. Später würde er über das ganze Volk herrschen. Aber so war Jonathan nicht. Zu der Zeit gab es immer wieder Kriege mit den Philistern und mit anderen Völkern rings um Israel. Also früher habe ich gerne Karl May gelesen, das war schon spannend. Aber diese Geschichten hier, die sind noch viel spannender, weil sie auch wirklich passiert sind. König Saul war mit 600 Soldaten in einem Lager und warteten auf einen Angriff der Philister. Das Volk hatte sich aus Angst vor den Philistern in Höhlen verkrochen. Einige waren zu den Philistern übergelaufen. Und was machte Jonathan? Er war auch unter den 600 Soldaten und bei seinem Vater König Saul. Aber er schlich sich davon. Er sagte nichts zu seinem Vater und auch nichts zu den anderen. Er nahm nur seinen Waffenträger mit. Sein Ziel war nicht irgendwelche Höhlen, um sich zu verstecken, sondern ein Vorposten der Philister. Er sprach zu seinem Waffenträger: Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Jonathan rechnete mit dem Eingreifen Gottes. Und er erbittet von Gott ein Zeichen. Wenn wir zu den Philistern gehen und sie bitten uns, zu ihnen hochzukommen, so hat Gott sie uns in unsere Hand gegeben. Der Vorposten war an einem Pass. Rechts und links waren zwei Felsspitzen. Und auf einer dieser Felsspitzen war der Vorposten der Philister. Jonathan und sein Waffenträger gehen auf diesen Vorposten zu. Einfach so, ganz offen. Und was sagen die Vorposten? Die Vorposten sagen: Kommt zu uns hoch. Jonathan und sein Waffenträger klettern den Felsen hoch und sie konnten mit Gottes Hilfe die Soldaten besiegen. Und das schaffte so viel Unruhe unter den Philistern, dass sie sich gegenseitig bekämpften. König Saul griff mit seinen 600 Mann ein. Die Israeliten krochen aus ihren Höhlen und die Überläufer, die stellten sich wieder auf die Seite Israels. Und so konnte Israel einen großen Sieg erlangen. Das war Jonathan. Jonathan war also ein Mann, der sehr mutig war. Ein Mann, der Gott alles zutraute und sich auch von Gott führen ließ. Wer war nun David? David war der jüngste Sohn von 7 Geschwistern, von 8 Kindern. Er hatte 7 Brüder. Bei uns ist es ja so, dass der Jüngste oft im Mittelpunkt steht in der Familie. Zur Zeit Davids war das anders. Der Jüngste war damals der Unbedeutendste. Deshalb musste er auch die Schafe hüten. Wollte wahrscheinlich kein anderer der Brüder machen. Und eines Tages schickt sein Vater David zu seinen Brüdern, die im Krieg mit den Philistern standen. Er sollte ihnen Verpflegung bringen. Unter den Philistern gab es einen Riesen, der hieß Goliath. Und dieser Goliath verhöhnte das Volk Israel. Alle hatten Angst. Aber David, er wollte gegen ihn kämpfen. Der König Saul, der war erstmal dagegen. Du bist noch ein Knabe, sagte er. Und daraufhin erzählt David etwas aus seinem Leben als Schafshirte. Er hatte eine Begegnung mit einem Löwen, er hatte eine Begegnung mit einem Bären. Ich habe vorige Woche eine Dokumentation gesehen über Alaska. Dort in den Wäldern gibt es noch viele Bären. Und wenn die Leute dort in den Wald gehen, dann haben die immer eine Dose Pfefferspray dabei, um sich vor den Bären zu schützen. David hatte kein Pfefferspray da. Und er ist auch nicht vor den Bären oder Löwen weggelaufen. Nein, er hat für seine Schafe gekämpft und hat den Löwen und den Bären erschlagen. Und darum sagt er zu König Saul, der Herr, der mich von dem Löwen und von dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister retten. Und daraufhin kämpft David gegen Goliath und er besiegt ihn. So kommt es, dass der König Saul den David bei sich behalten möchte. Und da treffen Jonathan und David zusammen. David war also jemand, der schon viel mit Gott erlebt hatte und der ihm auch ganz vertraute. Was sehen wir nun an dieser Freundschaft zwischen Jonathan und David? Zunächst einmal, sie sind ein Herz und eine Seele. Auf der einen Seite waren sie sehr unterschiedlich. Da war Jonathan, der Königssohn, der Thronfolger. Und da war der Knabe, David, der bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Kontakt mit seinen Schafen hatte. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch vieles gemeinsam. Vielleicht kann man sagen, sie waren aus einem Holz geschnitzt. Sie hatten keine Angst, sie haben sich auf ihren Gott verlassen. Und sie haben die Erfahrung gemacht, Gott ist an ihrer Seite. Und Gott hat ihnen Gelingen geschenkt. Sie haben gemerkt, sie passen zusammen, haben ähnliche Charaktere. Ihre Seelen verbanden sich, so drückt das die Bibel hier aus. Das, was sie innerlich bewegte, was sie fühlten, was sie beschäftigte, ihre Ängste und ihre Freuden, ihre Empfindungen, sie passten zusammen. Sie verbanden sich. Das drückt auch aus, dass sie sich in den anderen hineinversetzen konnten. Sie haben für den anderen mitempfunden, mitgedacht, sich in die Lage des anderen versetzt. Jonathan liebte David wie seine eigene Seele. Er hätte alles für ihn getan und umgekehrt. Ein Herz und eine Seele, Das Zweite, was wir hier bei Jonathan und David sehen, ist Treue und Vertrauen. Sie machten einen Bund. Einige Verse weiter wird dieser Bund noch genauer beschrieben. Ein Bund vor dem Herrn oder mit dem Herrn. Wie das genau aussah, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall keine Blutsbrüderschaft. Ich denke mal, dass sie auch ihre Freundschaft mit Gott besprochen haben und so die Sache auch in Gottes Hand gelegt haben. Zu diesem Bund gehörte Treue und Vertrauen. Das wurde sehr deutlich, als David Angst hatte, von dem Vater Jonathans getötet zu werden. Jonathan setzt sich für David ein, auch wenn es ihn fast das Leben gekostet hätte. Aber so rettet er seinen Freund David. Jonathan war treu zu David. Und das sehen wir auch bei David. Als der Jonathan im Krieg gefallen war, hat David sich um den Sohn Jonathans gekümmert, hat ihn versorgt. Diese Treue und das Vertrauen, das hielt das ganze Leben lang, ja sogar über den Tod hinaus. Treue und Vertrauen, ein Zeichen dieser Freundschaft. Und das Dritte, was ich an dieser Freundschaft sehe, sie stehen auf gleicher Ebene. Nachdem sie ihre Freundschaft mit Gott gegeben haben, zieht Jonathan sein Obergewand aus und zieht es David an. Das war nicht einfach so ein Hemdentausch, sondern da ging es um die Stellung, die Jonathan innehatte. Er war der Königssohn und hatte dementsprechend auch Sachen an. Und diese Position gibt er an David weiter. Ich weiß nicht, ob Jonathan schon gewusst hat, dass David schon zum König gesalbt worden war. Vielleicht hatte Gott ihm das auch einfach so deutlich gemacht, dass David der künftige König sein wird. Auf jeden Fall stellt er sich auf die gleiche Ebene wie David, der Königssohn und der kleine Schafhirte. Auch das ist ein Zeichen echter Freundschaft. Was wäre es zum Beispiel für eine Freundschaft, wenn unser Bundeskanzler heute eine Freundschaft mit einem von uns anfangen wollte? Das passt nicht richtig zusammen. Aber wenn der Herr Scholz mit uns Volleyball spielen würde, sähe das ganz anders aus. Da würden wir nach dem Spiel etwas Schönes gemeinsam trinken. Wir könnten uns unterhalten. Wir wären auf einer Ebene. Zu einer echten Freundschaft gehört, dass man sich auf gleicher Ebene begegnet. Eine echte Freundschaft. Wir sehen bei Jonathan und David, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten Treue und Vertrauen und waren auf gleicher Ebene. Wenn ich von Freunden oder von Freundschaft rede, kann ich nicht daran vorbei, euch den besten Freund vorzustellen, den jeder von euch hat. Das hoffe ich zumindest. Und dazu lese ich eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 15, die Verse 12 bis 17. Da sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, bezeichnet er uns als seine Freunde. Wir sind Freunde von Jesus. Und das ist der beste Freund, den wir haben können. Ich möchte das verdeutlichen an den Punkten, die wir in der Freundschaft zwischen Jonathan und David gesehen haben. Ein Herz und eine Seele. Jesus sagt hier, ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Jesus knüpft die Freundschaft an Bedingungen. Wenn ihr alles tut, was ich euch sage. Jesus sagt es noch schärfer, indem er sagt, was ich euch gebiete. Das ist ja der Hammer. Was ist denn das für eine Freundschaft? Kann das eine echte Freundschaft sein? Wir wollen uns mal anschauen, was Jesus uns denn gebietet. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und der größte Beweis seiner Liebe zu uns ist, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das heißt, für dich und für mich. Und in Vers 17 sagt er das nochmal, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich sage euch jetzt mal ein Geheimnis. Zu einer Freundschaft gehören immer mindestens zwei Personen. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er liebt uns. Eine größere Liebe gibt's nicht. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Für seine Freunde. Ein paar Verse davor sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, Jesus möchte sich eins machen mit unserem Inneren, mit unserer Seele. Ein Herz und eine Seele. Jesus versetzt sich in unsere Lage. Er weiß, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht. Er freut sich mit uns, wenn wir uns freuen. Er versteht uns, wenn wir mal nicht gut drauf sind. Er fühlt mit uns, wenn wir traurig sind. Ja, er kann uns auch verstehen, wenn wir Zweifel haben. Er hat bei uns Wohnung gemacht. Deshalb kann er uns besser verstehen als jeder andere. Das ist die eine Person. Die zweite Person dieser Freundschaft bist du, bin ich. So wie Jesus sich in unsere Lage versetzt, so sollen auch wir uns in seine Lage versetzen. Was denkt Jesus? Wie würde er handeln? Was würde er sagen? Wie gesagt, zu einer Freundschaft gehören immer zwei Personen. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Oft ist es so, dass wir mit unserer Freundschaft ein paar Schritte hinterherhinken. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich möchte hier nichts weichzeichnen. Jesus sagt das hier knallhart. Er gebietet. Das Gegenteil ist etwas verbieten. Kennen wir auch gerade bei unseren Kindern. Aber was ist der Unterschied? Wenn jemand etwas verbietet, heißt das, lass die Finger davon, lass es. Wenn aber jemand etwas gebietet, müssen wir aktiv werden. Mach dich auf die Socken. Ich gebiete dir. Adolf Schlatter, der Schweizer Theologe, hat einmal gesagt, dass die Jünger einander Feind und zugleich Freunde Christi sind, ist nicht möglich. Jesus will dein Freund sein. Deshalb gebietet er, liebe deinen Nächsten. Liebt einander. Jesus macht sich eins mit unserer Seele, mit unserem Inneren. Ein Herz und eine Seele. Das Zweite, was wir bei der Freundschaft von Jonathan und David gesehen haben, war Treue und Vertrauen. Wie gut zu wissen, Gott ist treu. Er hält an seinem Bund mit uns fest. Ich lese ein paar Verse aus Johannes 10, die Verse 27 bis 29. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Auf seine Treue können wir vertrauen. So wie David sich für seine Schafe eingesetzt hat. Er hat nicht gekniffen. Ganz im Gegenteil, er hat den Bären und den Löwen umgebracht. Genauso hat sich Jesus für uns eingesetzt und hat es mit seinem Leben bezahlt. Und er macht ganz deutlich, mein Vater ist größer als alle. Und Gott steht zu seinem Wort. Das ist sicher und darauf können wir uns verlassen. Keine andere Macht kann da was dran ändern. Und das Dritte, was wir bei der Freundschaft zwischen Jonathan und David gesehen haben, war, dass sie auf gleicher Ebene waren. Und das sagt Jesus auch hier. Da ist nicht mehr Knecht oder Herr. Da ist der Freund, dem er alles anvertraut, dem er alles sagt, was er vom Vater gehört hat. Da gibt es keine Geheimnisse mehr. Jesus stellt sich auf unsere Ebene. Jesus stellt sich uns gleich. Er wurde Mensch wie wir. Der Sohn Gottes verlässt seinen Thron und kommt zu uns. Alles, was wir hier erleben, hat Jesus mitgemacht. Er weiß, was es heißt, als Flüchtling zu leben. Er weiß auch, gut zu feiern, mit gutem Wein, zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana. Er weiß darum, Hunger zu haben, traurig zu sein, zu Unrecht verurteilt zu werden und getötet zu werden. Er, der Sohn Gottes, gibt sich auf unsere Ebene. Das ist echte Freundschaft. Er versetzt sich in unsere Lage. Ich wollte euch noch sagen, was mein Freund zu der Tischkarte gesagt hat, wo drauf stand: mein bester Freund. Er sagte, dass unsere Freundschaft ihm dabei geholfen hätte, in die Gemeinde zu finden. Ich hatte das gar nicht so empfunden. Wir hatten halt alles zusammen gemacht und da gehört halt auch die Gemeinde dazu. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Wenn du zum Beispiel auf einen Anruf oder eine WhatsApp von deinem Freund wartest, dann ruf doch selbst an. Ergreife die Initiative. Werde aktiv. Mach dich auf die Socken. Jesus gebietet, liebt einander. Und wir sind aktiv gefragt. Wenn du Angst hast oder Dinge, mit denen du nicht klarkommst, sprich mit jemandem darüber. Ich muss sagen, dass ich damit ziemlich Probleme habe. Da halte ich lieber meinen Mund. Aber offene Kommunikation ist wichtig für eine gute Freundschaft. Jesus hat seinen Jüngern alles mitgeteilt. Als David Todesängste hatte, hat er das seinem Freund Jonathan gesagt. Wir haben den besten Freund an unserer Seite. Er möchte mit uns ganz eng verbunden sein. Ein Herz und eine Seele. Er ist treu. Jesus ist treu. Wir dürfen ihm ganz vertrauen. Er versteht uns, weil er sich auf unsere Ebene gestellt hat. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen für die beste Freundschaft. Und wir sind die zweite Person. Jetzt ist unser Teil gefragt, dass wir diese Liebe weitergeben, mit der er uns geliebt hat. Amen.